Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Khayat, ich bin Schriftstellerin, Übersetzerin und Erfinderin von Vampire. Heute habe ich die Ehre und das große Vergnügen, eine ganz besondere Gästin begrüßen zu dürfen. Mit ihrem Buch Frauenliteratur hat sie 2021 die Debatten und Diskussionen um Frauen im Autorinnenberuf einmal gründlich durchgerüttelt und gilt seither quasi als Fackelträgerin für alles, was mit Frauen im Literaturbetrieb zu tun hat. Genau, die Rede ist von Nicole Seifert. Nicole ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, ausgebildete Verlagsbuchhändlerin, Lektorin, Übersetzerin, Bloggerin, Herausgeberin, Autorin und Influencerin. Kaum jemand hat sich in den letzten Jahren für feministische Themen in der Literatur so sehr in die Bresche geworfen wie sie. Dafür wird sie manchmal kritisiert, aber von sehr vielen Menschen und auch und nicht selten von Autorinnen-Kolleginnen auch heftig abgefeiert. Diesen Monat erblickt Nicoles neuestes Projekt das Licht der Welt. Gemeinsam mit der Buchhändlerin Magda Birkmann hat sie für den Rowohlt Verlag eine Reihe kuratiert, die vergessene Autorinnen aus dem 20. Jahrhundert in deutscher Erstübersetzung präsentiert. Außerdem erscheint im kommenden Jahr ihr neues Buch über die Frauen der Gruppe 47 unter dem fantastischen Titel »Einige Herren sagten etwas dazu« im Kiwi Verlag. Über all das sprechen wir, aber auch über Misogynie als System in der Literaturkritik, über das Weglassen, das Abwerten, das absichtliche Vergessen von Werken weiblicher Autorinnen auf den Lehrplänen und bei Versuchen sogenannter Kanonisierung und über ganz viele andere Dinge. Ich freue mich riesig, das Gespräch jetzt mit euch teilen zu können und hoffe, ihr hört es mit genauso viel Gewinn, wie ich es erlebt habe. Alles, worüber wir sprechen, findet ihr wie immer in den Shownotes verlinkt und wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eurer Wahl abonniert, ein paar Sternchen hinterlasst, uns unter vampire-podcast auf Instagram folgt und Vampire weitreichend teilt und weiterempfehlt. Außerdem noch eine kleine Ankündigung. Bald geht die Vampire Live Show in die nächste Runde. Diesmal im Rahmen des wunderbaren Globale Literaturfestivals in Bremen. Am 31. Oktober 2023, der hier bei uns im Norden ein Feiertag ist, werde ich im Bremer Café Krach bei Kaffee und Kuchen live mit der Autorin Slata Rochal sprechen und aufnehmen. Ihr könnt dabei sein, meldet euch einfach über die Seite des Globale Festivals an. Auch diesen Link findet ihr dann in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude bei dem Gespräch mit Nicole Seifert.
Liebe Nicole, herzlich willkommen zu Vampire. Vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Voll schön. Nicole, ich habe gestern auf Instagram einmal kurz ein kleines bisschen angeteasert, wer wohl meine nächste Gästin oder meine nächste Aufnahmepartnerin ist. Ich habe deinen Namen nicht genannt, aber nur so deine Bücher abgefilmt oder dein Buch und deine von dir herausgegebenen Bücher. Und ich habe, glaube ich, noch nie so viele enthusiastische, mit Ausrufezeichen versehenen Reaktionen bekommen.
Oh. Dein das ist doch toll, das habe ich gar nicht gesehen.
Nur als Story, irgendwie so ganz kurz. Ich habe dich auch nicht getaggt, weil ich dachte, das ist ja dann, also ich meine, auch wenn ich habe, Frauenliteratur war ja drauf, es war ja sehr offensichtlich, aber nun gut. Ja. Nee, also deine Fanbase ist eine große und enthusiastische, ich gehöre auch dazu. Und deswegen freue ich mich sehr. Ich sage ja immer, Nicole, die Fackelträgerin, die Fempress in Person, die gewissermaßen alles, oh, was wir...
Also das wird hier ja sehr gut für mein Wohlbefinden, das merke ich schon.
Wir machen hier nur freundliche Dinge. Ich habe nie das Bedürfnis, eine meiner Gästinnen auf den heißen Stuhl zu setzen. Das können andere machen, das ist mir egal.
Das machen andere auch.
Ja, eben, deswegen, da habe ich auch nicht so Bock zu, weil warum soll ich was machen, was mir keinen Spaß... Also ich meine, Leute geben, denen es Spaß macht, Leute auf den heißen Stuhl zu setzen, aber darüber können wir vielleicht gleich auch noch sprechen. Aber Nicole, du bist... promovierte Literaturwissenschaftlerin, ausgebildete Verlagsbuchhändlerin, Lektorin, Übersetzerin, Herausgeberin, Bloggerin, Autorin und sowas wie Influencerin. Ich weiß nicht, ob du das gerne hörst. Das weiß man ja, ist ja immer so ein neumodischer Titel.
Ja, wenn es nicht abwertend gemeint ist.
Ich weiß gar nicht. Ich meine, Lektorin ist ja auch nicht abwertend gemeint. Ist halt inzwischen so ein Job wie jeder andere, ne? Irgendwie Influencer auch, glaube ich. Ist einfach
Du,
Ist
wenn
so.
es von der Welt kommt oder hat es einen anderen Beigeschmack, als wenn es von
Ah,
dir kommt, sage ich mal.
okay. Naja, also, aber lange Rede,
Also
kurzer
der
Sinn,
Zeitung wieder.
habe ich irgendwas vergessen in deiner langen Liste
Nein,
der Tätigkeiten?
nicht, dass es mir aufgefallen wäre.
Es ist unglaublich. Also, du bist einfach auf allen möglichen Kanälen und Dingen tätig, die die Literatur angehen. Und zwar wirklich auch schon von ganz jung an, seit dem Studium. Und woher kommt das? Dein Engagement und deine Liebe und deine Leidenschaft für uns Frauen in der Branche, die uns vorgegangen sind, unsere gegenwärtigen, die zukünftigen. Woher kommt das?
Also, das habe ich mich neulich auch gefragt, vor allem was ich selber so rätselhaft finde, das war mir lange nicht bewusst und es war auch nicht, es ist ja auch erst seit ein paar Jahren so, dass das so mein Haupt Ding ist. Aber wenn ich zurückgucke, war das tatsächlich schon recht früh da. Also ich habe zum Beispiel von meinem Vater zu Weihnachten mehrfach so Bücher bekommen von Carola Stern über Caroline Schlegel-Schelling oder so. Das waren immer die besten Weihnachtsgeschenke. Ich habe ihm dann später auch mal, da war ich schon in der Ausbildung und hatte Zugang zum Kopierer, selber so ein Buch
Damals Papier.
zusammengestellt, wo es was praktisch sowas war, also so eine Anthologie, ja, von Autorinnen.
Wahnsinn.
Und zwischendrin war das dann, und ich habe natürlich auch meine Doktorarbeit nur über Autorinnen geschrieben und darüber, wie ihre Tagebücher von ihren Ehemännern nach dem Tod der Autorinnen zensiert wurden. Also irgendwas zieht sich da durch. Es ist mir nur erst seit ein paar Jahren bewusst. Und ja, also auch dieses Ungleichgewicht im Bücherregal und so, dass da war ich eigentlich relativ spät dran, ne? Also andere haben das spätestens, also andere in meinem Alter haben das in den 90ern kapiert und dann auch Gender Studies studiert oder so, habe ich zum Beispiel gar nicht. Ja, also so ganz kann ich die Frage, genauer kann ich sie noch nicht beantworten.
Aber es ist ja schon sehr genau. Ich glaube, es ist auch oft eigentlich so, dass sich ja so ein Weg, also bei allen Menschen ja, die dann wirklich irgendwann so ihrer Leidenschaft folgen, dass sich das ja dann erstmal so später manifestiert. Also glücklich sind die, die das schon mit 20 wissen, ne, wer sie sind und was sie so ausmacht. Aber was ich ja auch einfach sehr spannend finde, weil du gerade sagst, andere in deinem Alter haben das in den 90ern schon kapiert. Ich bin jetzt noch so 2, 3 Tage jünger als du, aber wenn ich mir eben Frauenliteratur angucke, also dein Buch, dann fällt mir da auch auf, Mann, ey, was habe ich alles nicht gesehen? Und ich bin auch schon, also ich habe ja auch angefangen, als Schülerin in der Buchhandlung zu jobben und habe auch vergleichende Literaturwissenschaften studiert, wie du auch, und Germanistik. Und ich habe auch ein Lektoratsvolontariat in einem großen Verlag. Also ich bin auch mein ganzes Leben lang schon in dieser Branche im Grunde dabei. Und wie spät es einem erst aufgefallen ist, diese Prägung in der Schule und all diese Dinge. Also ich kann das total verstehen, dass man da erst später draufkommt, ne?
Und auch wenn das dann ein bisschen altersmäßig verschoben ist, bei uns beiden vereint uns ja da, dass wir und wahrscheinlich auch viele unserer HörerInnen, dass wir halt in eine Zeit des Backlash hineingewachsen sind und da so zu Bewusstsein gekommen sind, intellektuell und so, ne? Und dass das da einfach kein Thema war.
Ja, Wahnsinn. Und unter anderem, also jetzt springen wir schon irgendwie mitten in was rein, was ich eigentlich auch erst für später auf dem Zettel hatte, aber es macht ja nichts. In deinem Buch Frauenliteratur unter anderem erwähnst du die Professorin Hiltrud Gnüg, die in Bonn gelehrt hat unter anderem und bei der ich auch ein paar Seminare hatte. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich dir sogar irgendwann mal erzählt, dass ich, dass die bei uns an der Uni, also mein Hauptfach war Komparatistik und ich hatte Germanistik nur im Nebenfach und dass Frau Gnüg nicht nur unter den Kommilitonen vor allem und den ja, Professoren, die in der Komparatistik ausschließlich männlich waren, immer so ein bisschen als wahnsinnig galt, weil die eben, die war relativ exzentrisch, die ist mit so einem großen Hut rumgelaufen und so einer großen Sonnenbrille und man munkelte immer, sie hätte ein Alkoholproblem, also dass man sie einfach schon von vornherein so auf so eine ganz ekelhafte Weise eigentlich so abgetan hat, aber dass man das so witzig fand. Und erst im Nachhinein ich eigentlich gemerkt habe, was für coole Sachen die eigentlich gemacht hat und geforscht hat und gelehrt hat. Und dass die aber, ich meine, ich habe meinen Abschluss 2005 gemacht, da war sie dann, glaube ich, auch schon am Ende ihrer Karriere, so mehr oder weniger. Und wie leid mir das im Nachhinein tut, dass ich diese Ressource nicht besser angezapft habe.
Ja, also das vor allem, es ist so krass, im Moment gibt es ja auch so ein paar Romane, wo es dann auch um Hexenverfolgung geht, beziehungsweise darum, wie schnell Frauen, die sich nicht gefügt haben oder die gezwungen waren, selbstständig zu leben, dann eben als Hexen auch abgewertet und verfolgt wurden, also jetzt auch außerhalb so der klassischen Hexenverfolgung. Und das, da denke ich dann auch manchmal, das sind so die Reste davon, ne? Also das gibt's schon, das sind eben, also ich kann immer nur wieder Kate Manny zitieren mit ihrem Buch Down Girl, die Logik der Misogynie, dass es halt darum geht, Frauen, die sich nicht in die patriarchalen Muster fügen wollen, runterzumachen. Und das ist natürlich auch heute in vollem Gange.
Ja, Wahnsinn, ne? Auch wie sich das einfach auf junge Mädchen, junge Frauen einfach überträgt, dass das so die gängige Lesart für Frauen sein muss und um uns dann einfach irgendwie dahin zu, in die Gefügigkeit reinzuerziehen, so ein bisschen. Aber
Und da macht ja auch die Springerpresse zum Beispiel
ja.
total mit. Also
Ja.
weil, also das ist ja einfach, ist einfach gegenwärtig, ist schon krass.
Das ist Wahnsinn. Also ich sehe schon, wir breiten uns aus. Ich wollte
Ja.
eigentlich, aber ich finde es super, ich finde es fantastisch. Weil ich wollte eigentlich so ein bisschen rückwärts gehen und mit deiner Reihe anfangen, die gerade
Bitte.
jetzt rausgekommen ist im Rowohlt Verlag. Rororo Entdeckungen hast du herausgegeben zusammen mit Magda Brinkmann.
Wirkmann, genau.
Entschuldigung, einer ganz tollen Buchhändlerin, aber auch Literaturinfluencerin aus Berlin, die in der wunderbaren Buchhandlung Ocelot tätig ist. Und ihr habt eine Reihe herausgegeben, die sich damit beschäftigt, vergessene oder ja, verschütt gegangene Autorinnen aus dem 20. Jahrhundert wieder zu entdecken. Und du hast das Nachwort zu einem Buch geschrieben. Mary Reynolds, spricht sie sich so aus, oder Renaud, wie das
Ich
Auto?
glaube ja. Ich glaube Mary Reynolds.
Ja, Mary Reynolds, freundliche junge Dame, habe ich sehr gerne gelesen. Ich habe hier ein paar Post-its drin. Mir sehr viel Spaß gemacht. Ein richtiger Goodread, würde ich
Ja, ne?
irgendwie so sagen. Also ohne dass das abwertend sein soll. Und dann haben wir
Nee,
hier
ist ja nicht seicht dabei, ne? Aber
gar nicht.
ich
Es
habe
ist
es auch
unglaublich
jetzt gerade noch mal gelesen,
modern.
liebe.
Es ist unglaublich modern und es ist lustig. Also auch der Humor und diese genaue Beobachtung und so. Aber da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen. Aber hier haben wir nur noch Louise Merriweather, die jetzt gerade verstorben ist im Alter von 100 Jahren. Die Tochter Harlems, hat sie das Herauskommen ihrer deutschen Übersetzung noch mitbekommen oder?
Also, dass es eine deutsche Übersetzung jetzt noch gibt, dass wir hatten immer mit der Erbengemeinschaft zu tun, beziehungsweise der
Mm.
Verlag nicht mit ihr persönlich, aber das, ich weiß nicht, wie es ihr ging zum Schluss, aber das
Okay.
hat sie hoffentlich noch mitbekommen, aber sie konnte es jetzt dann nicht mehr in Händen halten, leider.
Ja, schade, 100, Wahnsinn. Aber umso schöner, ich habe gerade von eurem Verlag noch die Mail bekommen mit der Verlag trauert um die Autorin. Und
Ja.
es ist ein bisschen schade, dass das dann so ineinander übergeht. Und dann haben wir von Christa Anita Brück ein Mädchen mit Prokura, was ich einen fantastischen Titel finde. Ist ein groß, also das Wort Prokura ist einfach so schön, weil.
Ja.
Muss man heutzutage, müssen wahrscheinlich Menschen erstmal raus googeln, was bedeutet das? Aber
Also die Autorin hat noch einen anderen Roman geschrieben, den werden wir aber nicht bringen, aber die war gut in Titeln, denn der hieß oder heißt Schicksale hinter Schreibmaschinen.
auch schön. Ja, ich habe gelesen, dass sie
Finde ich auch
gewissermaßen
super.
den Angestelltenroman für sich, also das, weiß nicht, ob das im
Ja,
Nachhinein dann bestimmt
mit
wurde.
Protagonistinnen halt, ne?
Wahnsinn, ne? Also, aber ich wollte dich mal fragen, also du hast jetzt in den letzten Tagen viel darüber geredet. Ich hoffe, du bist es noch nicht leid, es kurz
Nein.
einmal irgendwie zu erzählen, wie es dazu kam, diese Reihe, weil es ist ja nicht, also das ist ja kein besonders, wie soll ich sagen, naja, so ein Projekt, was jetzt jedem sofort einleuchtet und also uns natürlich schon, aber im Verlag glaube ich jetzt nicht, dass jemand in der Lektoratsrunde sitzt und sagt so, das ist die brillanteste Idee aller Zeiten.
Also, es war so, dass Sünje Redis vom Rowohlt Verlag, die da für die Taschenbuchbelletristik verantwortlich ist und die ich persönlich kenne, weil ich vor langer Zeit auch mal bei Rowohlt gearbeitet habe und sie auch schon lange da ist, dass die in den Weihnachtsferien, also in den vorletzten, mein Buch gelesen hat, Frauenliteratur. Und danach dachte, also bei all diesen vergessenen Autorinnen, da müssen wir doch was machen und dafür sitzt sie halt genau an der richtigen Stelle. Und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sowas herauszugeben und da auch Nachworte zu schreiben und halt einfach so bei der, also, ja, da Herausgeberin zu sein und mitzusuchen und zu prüfen und alles. Und da eben Magda Birkmann und ich sowieso schon überlegt haben, sowas eigentlich machen zu wollen, aber noch nicht so, wir waren auch schon im Gespräch, aber es war alles noch nicht so richtig in die Gänge gekommen oder eingetütet. Und dann habe ich gesagt, gerne, aber nur mit Magda, weil die einfach unglaublich ist in ihrer, also in ihrer Leidenschaft auch und auch in ihrer Belesenheit und allem. Und das, ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und waren uns sehr schnell einig. Und ich bin so begeistert davon, dass mit Rowohl zusammen zu machen, einfach weil die diesen großen, traditionsreichen Taschenbuchverlag haben, eben schon von vornherein mit dem Ansatz, die Literatur unters Volk zu bringen. Und das heißt eben auch bezahlbar, was jetzt auch nicht ganz unwichtig ist, gerade im
also,
Moment.
Ja.
Denn es gibt natürlich viele, also was heißt viele, es gibt einige Verlage, die das schon seit Jahren ganz toll machen. Also beispielsweise den Aviva Verlag oder Edition 5. Aber es gibt eben einfach immer noch wahnsinnig viel zu entdecken. Und die, ja, und bei uns ist es eben bezahlbar. Das findet, also ne, Robert hat halt auch einen großen Vertrieb und das ist irgendwie, ich hoffe, das kommt ins Rollen.
Ich kann es mir ehrlich gesagt, die sind natürlich einfach auch wahnsinnig schön aufgemacht. Die haben eine Klappenbroschüre und die sehen einfach auch sehr hübsch aus. Auch so wertig,
ja,
gerade
stimmt.
Auch für Taschenbücher. Und ich finde auch die Covergestaltung sehr, sehr gelungen, weil sie modern sind, aber trotzdem natürlich zitieren, aus was für einer Zeit die Texte kommen. Ne? Das finde ich ganz toll. Und was ich mich als allererstes gefragt habe, ist, du bist ja nun auch Übersetzerin. Ich habe es mir da ein bisschen mit Zeitgründen erklärt, dass du nicht mit übersetzt hast. Jetzt eins der beiden
ja.
Bücher, die aus dem Englischen übersetzt
Also da
worden.
sind natürlich immer wieder Bücher bei, die würde ich wahnsinnig gerne übersetzen. Bis jetzt ging es zeitlich nicht, weil ich ja auch bisher noch an meinem eigenen Buch gesessen habe. Das werde auch wieder irgendwann an einem anderen Buch sitzen, aber ich hoffe, dass ich ab und zu mal eins machen kann.
Ja, das habe ich mir, also das, ich glaube, da hätte man einfach wahnsinnig Spaß dran. Also wenn man so Personalunion ist, ne, von Lektorin, Übersetzerin und Autorin. Ich kenne das ja auch so ein bisschen, ich übersetze ja auch, dass ich da auch, da kitzelt es mir dann auch immer in den Fingern. Und ich denke, ach, das wäre jetzt schön. Und ich meine, das ist ja das ist ja wahnsinnig schön, dass das gewissermaßen Syni Redis von Rowohl auf euch zugekommen ist oder auf dich vielmehr, dass der Verlag sozusagen, dann erübrigt sich meine Frage auch, wie schwer war es, einen Verlag dafür zu finden?
Ja, ich weiß nicht, wie schwer es sonst noch weiter geworden wäre, aber das ist natürlich immer das Beste, wenn Leute von sich aus sagen, wir wollen mit dir und euch arbeiten und wir wollen sowas auch machen. Und da ist eine wirklich große Leidenschaft auch bei Rowohl dahinter, auch eine Begeisterung im Haus und so, das hätte wirklich alles nicht besser kommen können.
Ja, ganz toll. Also gratuliere ich euch wirklich sehr zu. Und du hast das Buch von Mary Reynolds, Freundliche junge Damen, herausgegeben und hast ein wunderbares Nachwort dazu geschrieben, was ganz lustig ist, weil vieles, was da drin steht, hat mich auch sofort an dein Buch erinnert, weil du ja auch aus Rezensionen über Reynolds dann zitierst, ja zum Moment, das könnte jetzt auch irgendwie ein Zitat aus deinem eigenen Buch sein, Frauenliteratur. Bei Mary Reynolds handelt es sich um ein Buch aus England und mich hat es ein bisschen an Downton Abbey erinnert und auch so, also so von der Stimmung her, ne? Und ich bin ja ein großer, großer Jane Austen-Fan, also auch da ist natürlich, das trifft natürlich meine Leidenschaft auch sehr. Magst du ein bisschen was zu dem Buch erzählen, nur ganz kurz? Und also, weil ich es sehr, als sehr modern und sehr witzig auch einfach empfunden habe beim Lesen. Ich habe hier ganz viele Zettel reingeklebt.
Ach, das ist schön. Es spielt in der Zwischenkriegszeit, also in den frühen 30er Jahren, die natürlich auch eine sehr fortschrittliche Zeit war, rückblickend. Und geht los in, ich verrate nicht zu viel, aber nur um mal so ein bisschen auch die Stimmung anzuteasern. Es geht los in Cornwall mit einem jungen Mädchen, das bei seinen Eltern nicht mehr aushält und die dann und deren ältere Schwester, deutlich älter, schon vor Jahren abgehauen ist. Und der flüchtet sie quasi hinterher, die sucht sie. Und die lebt auf einem Hausboot auf der Themse außerhalb von London. Und zwar mit ihrer Freundin und Partnerin, was aber diese jüngere Schwester nicht versteht. Die hat so wenig mitbekommen vom Leben und ist auch so abgeschottet gewesen von ihren Eltern und so, dass sie wie auch der ein oder andere Mann, die auf dieses Boot kommen, gar nicht kapieren, was sie sehen. Was ich ganz interessant finde, weil eben diese queere Liebe, um die es da geht, also gerade bei Frauen eben quasi am Rande der Gesellschaft existieren konnte, weil die Leute es nicht kapiert haben, ne? Weil sie unsichtbar war. Und man dachte, das sind sind
Freundinnen.
Freundinnen. Oder wie Hannah Gadsby in ihrer neuesten Show irgendwie sagt, man konnte das auch nicht schlimm finden, weil bei Männern ist das, fand man das dann alles, also wenn man sich das schon nur vorstellt, ganz furchtbar. Aber bei Frauen, what's wrong in a cuddle? Das finde ich so schön.
Das ist ja auch, also ist ja auch immer ein
Ja.
bisschen schön, dass ja auch einfach lesbische Liebe natürlich auch sofort, wenn sie natürlich durch den Male Gaze betrachtet wird, auch immer gleich schon irgendwie wieder so einen anderen Beigeschmack kriegt und dann,
Ja.
also, ne, das, also, weil du auch
Und
gerade sagst, ja.
hier gibt es halt auch so wunderbare, also das finde ich eben einfach sowieso etwas sehr, sehr Lustiges an Literatur von Frauen, dass die männlichen Charaktere in den Geschichten oft so komisch sind, also unfreiwillig komisch sind. Also
Ja.
natürlich
Absichtlich,
unfreiwillig aus Sicht
aber
des
ja.
Charakters und nicht der Autorin, die sich natürlich was dabei gedacht hat. Aber und so einer ist hier eben auch dabei, der halt denkt, also richtig glücklich kann eine Frau natürlich nur mit einem Mann werden. Und da wird er jetzt mal dafür sorgen, dass sie das versteht. Und also es hat eben zum einen diese Hausboot, Sommer, England und wer Atmosphäre und die Frage so, wer liebt jetzt hier eigentlich wen und wer wird am Ende mit wem zusammen sein und hat aber eben noch verschiedene andere Ebenen und das ist also vor allem eben auch diese Selbstfindung, die es eben auch bedeuten kann. Also die beiden sind dann nicht nur in einer Beziehung, sondern auch bisexuell und das ist für die eine eben problematischer als für die andere und das meinte ich damit, dass es überhaupt nicht seicht ist und dass auch die Komik gar nicht jetzt auf Kosten der Protagonistin geht.
Das Gefühl hatte ich auch gar nicht. Also der Peter, ne, das ist so heißt der Freund von der Elsie, der ist wirklich auch, also der hat mich auch an so einen Jane Austen-Typen erinnert. Die sind ja auch bei Jane Austen immer so, über die kann man sich ja auch wahnsinnig gut amüsieren. Aber was ich zum Beispiel schon im Einstieg eigentlich toll fand, war, dass da geht es eben darum, wo Elsie noch, die lebt noch bei ihren Eltern ganz am Anfang in so einem kleinen Dorf, glaube ich, in Cornwall. Und die Eltern haben halt keine gute Ehe. Und alleine das, wie das auf den ersten Seiten beschrieben wird, auch mit dieser Lakonie und Ehrlichkeit, auch so, wie die beiden miteinander umgehen und wie die Mutter das findet und wie der Vater. Und das fand ich ganz toll, weil ich das, glaube ich, noch nie so gelesen habe irgendwo. Zu denken, also irgendwo steht relativ am Anfang, wo die Mutter irgendwie sagt, ja, sie weiß irgendwie gar nicht nach einem Jahr und nicht nach 27, was eigentlich schlimm daran sein soll, dass sie eigentlich gerne schöne Sachen in der Welt hat und nicht immer so melancholische wie ihr Gatte. Und das sind so einfache kleine
Ja, das ist
Beobachtungen.
so ein Griesgram und das ist mit so wenigen Strichen irgendwie wird so deutlich, wie die, deshalb hält ja die Tochter es da auch nicht mehr aus, wie die beide immer versuchen, die Tochter für ihre Sicht zu gewinnen, total manipulativ sind, aber dabei immer diese mega freundliche Fassade der Tochter gegenüber jedenfalls haben. Und es wird einem ja ganz anders und dass sie das, und Elsie weiß selber nicht so genau, warum, die könnte das nicht so analysieren, warum sie das da nicht aushält. Ne? Und denkt natürlich auch, dass sie irgendwie dann böse sein muss oder so.
Ja,
Aber
sie
das.
erlaubt sich ja bestimmte Gedanken auch einfach von Anfang an nicht. Also, weil über die Schwester, die ja weggegangen ist und niemand redet über sie und sie ist enterbt worden und das belastet sie, dass niemand über sie spricht, aber sie weiß auch nicht, warum man nicht über sie spricht, macht sich aber trotzdem Gedanken. Das meinte ich mit, ich finde das unglaublich gut beobachtet und wie du sagst, mit so ein paar Pinselstrichen eigentlich, aber gleichzeitig eben mit Tiefe, aber mit Humor. Und das zieht sich durch das ganze Buch durch. Also ich habe das wahnsinnig gerne gelesen und auch ziemlich schnell dafür, dass es irgendwie so dick ist. Also warte, wie viele Seiten hat es?
400 Seiten hat.
432. Das finde ich ganz toll. Also die anderen beiden habe ich nur kurz angelesen, aber ich finde, das zieht sich auch so durch, dass ihr jetzt euch entschieden habt, ich weiß nicht, wie bewusst das war, jetzt wirklich auch so. Also ich sage es jetzt mal einfach so, lesbare Sachen und jetzt nicht, ihr habt jetzt nicht irgendwie super schwere Lyrik aus dem irgendwie 1942. Ich meine, kann ja auch ganz toll sein, ne?
Ja, also
Aber
wir haben
du
uns
weißt, was
beim,
ich
beim
meine.
Lesen, man muss ja am, soll ich sag mal kurz ein bisschen was dazu, was
Bitte,
wir
gerne.
eigentlich machen wollen, ja. Denn man muss ja dann irgendwie einen Rahmen setzen und lesbar, also wir haben, sollte es tatsächlich sein, und wir wollten mal mit Prosa anfangen. Also einfach auch vor diesem Hintergrund, dass es im Moment wahnsinnig schwer ist, Bücher zu verkaufen. Und ja, also das, wenn das laufen soll, dann muss man da ein bisschen drauf achten. Und wir wollten sogar gerne Leseerlebnisse haben wir uns ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir das suchen, was Schön man wirklich Wort. Gerne liest und was auf die ein oder andere Weise halt ungewöhnlich ist, also im Sinne von ein Erlebnis. Das ist natürlich total subjektiv, das wird jetzt nicht jedem und jeder mit jedem Buch so gehen, aber das ist so ein bisschen unser Anspruch. Also, und dann haben wir uns auch aufs 20. Jahrhundert beschränkt, weil es eben sogar im 20. Jahrhundert wahnsinnig viel noch gibt, was nie übersetzt wurde. Also wir machen jetzt nur Erstübersetzungen am Anfang. Das gab es wirklich alles noch nie auf Deutsch. Oder wenn es von deutschsprachigen Autorinnen ist, dann ist es eben seit Jahrzehnten nicht lieferbar gewesen. Also und zwar nicht nur seit 50 Jahren, sondern dann ist es wirklich richtig. Also dieses Buch von Christa Anita Brück über eine Bankangestellte auch Anfang der 30er Jahre, zur Zeit der Bankenkrise, beginnenden Wirtschaftskrise, das ist eben wirklich in den 30er Jahren zuletzt, oder wann ist das zuerst erschienen? Also jedenfalls ist es seitdem auch überhaupt nicht neu aufgelegt worden. Das ist die Erstauflage von 1932, dem Text folgt das, und seitdem war das nicht mehr lieferbar, seit die abverkauft ist.
Und,
ja, das ist so ein bisschen der Rahmen der Reihe.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr rennt durch die Antiquariate oder ihr durchstöbert Antiquariate oder es sind Zufallsfunde. Manchmal hat man ja auch, ich weiß nicht, wie das in anderen Großstädten ist, aber in Hamburg zum Beispiel stellen ja oft auch Leute irgendwie Kisten mit Büchern vor die Tür. Das fühlt mich dann immer ganz schlecht, so heimatlose Bücher, da denke ich mir, ich muss sie mitnehmen, die Armen. Da habe ich aber auch schon so einige Entdeckungen gemacht, muss ich gestehen. Also wie muss ich mir das vorstellen, wie ihr an diese Titel kommt?
Das ist ganz, ganz breit. Also da gibt es die unterschiedlichsten Geschichten. Also zum einen Antiquariate, also da ist besonders Magda Stark drin, die auch nicht vorbeigehen kann an Herrenlosen.
Kann ich auch nicht.
Büchern und dann auch einen guten, super Grip hat. Und es gibt aber, also ich habe auch, Magda auch, gezielt auch in alten Reihen geguckt, sowohl was jetzt schon, was deutschsprachige Autorinnen angeht, gab es ja eben die neue Frau bei Rowohlt und die Frau in der Gesellschaft bei Fischer und bei Ullstein gab es auch so eine Reihe. Dann gibt es auch in ausländischen Verlagen, gab und gibt es solche Reihen. Und dann gibt es natürlich auch Blogs, die sich gezielt solchen Wiederentdeckungen und so widmen. Und ich lese ja viele Biografien und so auch für meine Arbeit, worüber ich so schreibe. Und da, also das, da auf, es gibt da die unterschiedlichsten Spuren. Und inzwischen, seit es klar ist, dass wir diese Reihe herausgeben, gibt es auch viele Tipps.
Das schön.
Spricht dann manchmal auch nicht so genau unserem Fokus, aber nehmen wir immer alle gerne und prüfen das.
Und ihr habt jetzt ja erstmal einen amerikanischen, einen britischen, einen deutschen Titel. Gibt es da Pläne in Zukunft, das vielleicht ein bisschen auszuweiten auf, weiß nicht, Französisch, Spanisch? Ich meine, das ist ja dann auch mal die Frage mit Übersetzung. Wer kann dir irgendwie einen Tipp geben zu japanischen vergessenen Autorinnen aus dem beginnenden 20.
Jahrhundert? Das ist eben das Ding. Also die müssen eigentlich schon mal in eine Sprache übersetzt worden sein, am besten ins Englische, die jemand von uns kann. Das ist so ein bisschen die Einschränkung, aber auch da, also da sind wir natürlich besonders dankbar für Tipps, denn das möchten wir unheimlich gerne, das ist natürlich noch schwieriger, da jetzt wirklich die, eben auch nicht nur so die naheliegenden, eben nicht nur Frankreich, Spanien, Skandinavien, sondern dann wirklich auch nach Asien und Südamerika und Afrika zu gucken, das wollen wir unbedingt und das da tun sich aber auch so ein bisschen so Grundsatzgespräche auf, merke ich jetzt anhand der Titel, die wir prüfen. Denn, also wir setzen uns dann immer zusammen mit dem Rowohlt, dem kleinen Rowohlt-Team und Magda und ich und besprechen, was wir gelesen haben und dann lesen die anderen und so. Und also eine ganz typische Redaktionskonferenz im Verlag eigentlich. Und da, das ist dann oft so, wenn man jetzt zum Beispiel südamerikanische oder asiatische Autorinnen hat, dass das nicht so ganz unseren Erwartungen, unseren Leseerwartungen entspricht, sondern vielleicht vergleichsweise schlicht wirkt also vom Aufbau oder von auch manchmal auch sprachlich oder so. Und das ist aber halt trotzdem eine große türkische oder so Autorin. Ne? Und das ist so ein bisschen, da plädiere ich eigentlich total dafür, das hinten anzustellen.
Was jetzt? Das Erlebnis oder?
Also dann zu sagen, ja, dann liest es sich eben ein bisschen einfacher,
Anders.
aber es ist halt, es ist historisch so interessant, weil das ist was, worum es mir unheimlich geht, mit, also sehr, sehr, was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist mit der ganzen Reihe, diese Frauengeschichte, die Frauenleben, die Lebensmöglichkeiten, die es gab oder nicht gab, eben auch in unterschiedlichen Ländern und zu unterschiedlichen Zeiten, das zu erzählen. Und aber da müssen wir auch ein bisschen austesten, wie offen die LeserInnen da sind.
Ja, also ihr habt ja jetzt gerade erst den ersten Aufschlag damit gemacht. Das soll pro Programm einmal, also zweimal im Jahr gewissermaßen, ne? Pro Programm drei
Es
Titel.
gibt jedes Halbjahr drei neue Titel,
Ja, genau.
die für, jetzt haben wir Herbst, die für Frühjahr stehen schon fest und als nächstes überlegen wir, auf welche drei wir uns dann für den nächsten Herbst einigen, wo wir schon alle am Lesen sind.
Ich finde es unglaublich spannend. Also es sind so Sachen, manchmal, wenn man schon so relativ lange in diesem Business dabei ist, dann verzweifelt man ja mitunter an den einen oder anderen Dingen und Abläufen und Inhalten und Entwicklungen und so. Aber das ist jetzt wieder so ein Projekt, wo ich sagen würde, Mensch, dafür bin ich früher mal irgendwann Lektorin geworden. Sowas hätte ich machen wollen. So. Und man denkt sich, ja, so, also wo so dann eine Leidenschaft da ist und wo man wirklich denkt, so, ja, wir haben hier ein komplettes, also ich finde es großartig und ich hoffe wirklich, dass ihr das ausweiten könnt auf, ja, eben andere Sprachen, andere Kulturkreise und dass man es halt einfach dann so als gesamte,
Also wenn du Tipps hast, immer gerne, ne? Machst du Außenlektorat eigentlich noch?
nicht mehr, nee, also habe ich jetzt schon
Okay,
lange nicht mehr
keine
gemacht.
Zeit mehr für, ne?
Ja, also aus dem Nähkästchen geplaudert, nicht immer gut bezahlt.
Ja.
Und dass man sich dann natürlich irgendwie auch gerne anderen Jobs mal zuwendet. Also, aber ne, wenn das richtige Projekt kommt, also ich übersetze jetzt gerade im Herbst wieder was und da, das sind dann immer so, wir sind ja zum Glück inzwischen so in der Situation, wo wir uns dann sagen können, das finde ich schön, das mache ich. Und aber ja, also auch Leute, wenn ihr jetzt zuhört, wenn ihr was habt und kennt und wisst, ich habe ja hier lesende Menschen, die zuhören, also wendet euch an Nicole und ich werde das auch tun. Ich
Ja,
habe
bitte.
mal gucken, was ich da noch so finde. Ich möchte natürlich, und ich weiß, da hast du wahrscheinlich schon überhaupt gar keine Lust mehr drüber zu reden, über dein Buch Frauenliteratur einmal kurz sprechen.
Das können wir gerne machen. Da rede ich auch weiter natürlich drüber, weil das ja immer irgendwie der Kontext ist für alles, was jetzt auch sich daraus ergeben hat, wie diese Reihe,
Eben.
auch für das nächste Buch. Und es kommt auch als Taschenbuch im Februar. Von daher geht es sowieso auch weiter mit dem Drüberreden.
Also es ist ja auch jetzt nicht, ich will jetzt auch gar nicht so genau über das Buch sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass, also wer es noch nicht kennt, sollte es auf jeden Fall kennen und es sich besorgen. Denn ich kenne sehr, sehr, sehr viele Autorinnen, Kolleginnen, lesende Menschen, für die das eine absolute Offenbarung und auch inzwischen wirklich sowas wie so ein Standardwerk ist, wo man sich denkt, ja, das hat doch Nicole schon geschrieben. Und du warst, das Buch ist 2021 erschienen und du warst sehr viel damit unterwegs, hast sehr viel drüber geredet und wie du sagst, es hat sich sehr viel entwickelt und so. Ich würde eigentlich, also ich habe es jetzt auch tatsächlich im Zuge meiner Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal aus dem Regal gezogen, nochmal reingeblättert und ich habe schon wieder so Schnappatmung gekriegt an allen Stellen. Man vergisst ja dann oft auch so Sachen, ne? Also du hast in dem Buch, wir können das ja nur mal ganz kurz irgendwie anreißen. Ich glaube, das basiert auf dem Artikel, den du für 54 Books geschrieben hast, oder? Oder ist das so
Den
zusammen?
habe ich geschrieben, während ich an dem Buch saß.
Okay.
Das war ein bisschen eine Auftragsarbeit eigentlich. Also Berit Glanz hatte mich damals gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in die Richtung was zu schreiben oder ob mir das zu heiß ist, interessanterweise. Und dann
Spannend.
dachte ich, auf jeden Fall, weil das Buch soll ja auch bis in die Gegenwart gehen und das wird dann so eine Art Vorabdruck und das da bin ich total froh gewesen, also damals schon, aber jetzt im Nachhinein umso mehr für den Stups.
Ja, also ich glaube
Also
ehrlich
zu
gesagt,
wenig gesagt, Stups.
alle Menschen, alle Frauen, die ich kenne, sind dankbar für dieses Buch. Also ich
Nein,
weiß.
speziell das Kapitel, ne?
Achso,
Also
das
über
Kapitel.
die Gegenwart und die
Nee.
Literaturkritik.
Also, ich meine, wie gesagt, Schnappatmungen. Du erwähnst ja auch einige, also du gibst gewissermaßen einen Abriss darüber, wie es also wie es um die Literatur von Autorinnen bestellt ist, wie also ordnest Dinge wie misogyne Rezeption ein, literaturgeschichtlich, Kanonbildung, bringst das auch in Zusammenhang, auch gerade in der Moderne mit Kritik. Herr Reich-Ranitzky bekommt seinen Auftritt und aktuelle Debatten auch, wo Kolleginnen von Rezensenten behandelt werden, wie man nicht behandelt werden möchte. Und ordnen, und was du eben machst, was ich sehr schön finde, ist, also es sind so Dinge, die wir als Leserinnen und Schreibende und auch natürlich, ja, eben Menschen, die in diesem Business schon so lange unterwegs sind, man sieht immer so Einzelstücke und auf einmal hält man dein Buch in der Hand und man hat so das Gefühl, ah, Zusammenhänge.
Das ist der Kontext.
Ja, genau, ja. Auf jeden Fall. Und was mich aber eigentlich interessieren würde, ich meine, man hat jetzt das Gefühl, es ist einfach schon immer da gewesen, ist es aber gar nicht. Hast du das Gefühl, dass seitdem du mit diesem Buch sozusagen in der Öffentlichkeit präsent ist, das hat ja auch deine Popularität einfach nochmal wirklich so sehr nach vorne gebracht. Was beobachtest du? Was erlebst du? Hat sich was verändert? Hat sich was ins Negative verändert? Also mich interessiert einfach so, was ist seitdem passiert, auch mit dir selber persönlich?
Ja, das sind zwei.
Das sind Fragen, ja, müssen wir.
Zwei Antworten. Trennen. Also ich muss einmal sagen, ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich natürlich das alles nicht erfunden habe. Ich habe es ja zusammengetragen für das Buch und es war halt in den 70er Jahren schon mal sehr groß, ist dann nur, wie es so typisch ist für dieses ganze Thema, überhaupt das ganze Thema Feminismus, alles wieder in der Versenkung verschwunden. Und es haben ja aber auch, also ich habe ja auch von anderen gelernt und von Artikeln, die es vorher gab, auch
klar.
In letzten Jahren und so. Aber das Ziel zusammen mit Kiwi war dann ja, das Thema in die Breite zu bringen und das ist ganz gut gelungen.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist wirklich toll. Und insofern habe ich schon das Gefühl, dass jetzt auch die, die das Buch vielleicht nicht von vorn bis hinten gelesen haben oder gar nicht gelesen haben und auch Aversionen haben, Ressentiments bei dem Thema, also so ein paar alte weiße Männer im Betrieb, vor allem, dass die trotzdem mitbekommen haben, dass es diese Diskussion gibt und man ein bisschen vorsichtiger sein muss. Das habe ich schon jetzt so quasi an diesem Ende des Spektrums, habe ich das Gefühl, ist mindestens mal das angekommen. Vielleicht nicht unbedingt warum,
sondern einfach grundsätzlich
also
erstmal so.
Aber dass man so ein bisschen mit diesem an der Stelle abfällig sein, dass das gerade schlecht ist. Das ist natürlich auch nicht nur das Buch, sondern der generelle, die ganze große Diskussion gesellschaftlich. Aber das ja, und dann gibt es natürlich einfach die größere Menge zwischen diesen Herren auf der einen Seite und sagen wir mal den FeministInnen auf der anderen, die sich jetzt damit befasst haben, die das jetzt verstanden haben. Und darunter sind eben auch Veranstaltungshäuser und Redaktionen und so, wo man irgendwie denkt, okay, das ist jetzt, oder so, um eine Lieblingsreaktion zu bringen, ein Übersetzerkollege, der auch Dozent an der Uni ist, der das Buch nur gelesen hat, weil wir uns kennen und vorher eigentlich so dachte, hat er zu mir gesagt, dass er vorher so dachte, ja, also gut, ich kenne jetzt zwar wirklich niemanden, der Literatur von Frauen abwertet, aber ich gehe da mal rein. Weil, weißt du, wenn man es so sagt, dann denkt man, ja, also spricht ja niemand abfällig über Literatur von Frauen. Und dann hat er halt aber mal reingelesen und dann meinte er, also sind ihm die Augen aufgegangen. Und dann hat er sofort den Seminarplan, den er gerade vorbereitet hat, mal einer Prüfung unterzogen, festgestellt, sind ja nur 2 von 10 Frauen drauf. Und hat dafür gesorgt, dass es genauso viele Frauen werden wie Männer, um die es dann in dem Seminar gehen sollte. Also das ist so eine meiner absoluten Lieblingsreaktionen auf das Buch, die halt, glaube ich, so ein bisschen dafür steht, eigentlich genau für die, die ich erreichen wollte. Weil manche kann man halt nicht erreichen, die sind aus wegen ganz anderer Dinge unbelehrbar. viele wissen das schon längst, aber so um die ging es mir eigentlich, und das waren, glaube ich, gar nicht so wenige.
Ja, das glaube ich auch. Und also
letztlich auch alles MultiplikatorInnen, ne? Entschuldigung.
Nee,
also
bitte.
Also gerade so ein Student oder Redakteurin oder so.
Ja, ich glaube wirklich, wenn das eben gerade auch an Universitäten oder an Institutionen ankommt, wo auch an junge Menschen Dinge weitergegeben werden, an Schulen auch, also so ein Bewusstsein einfach zu bekommen, wo ich jetzt eben sage, als ich in der Schule war, hatte ich überhaupt kein Bewusstsein dafür, Und es ist mir noch nicht mal aufgefallen, dass wir einzig und allein Annette von Droste-Hülshoff gelesen haben, an weiblichen Autor, also an Frauen, schreibenden Frauen und keiner, also nichts anderes, also Thomas Mann, Günter Grass, ne, wie sie nicht alle heißen im Deutschleistungskurs. Ja. Also wenn das passiert, ist es ja großartig. Ich finde das aber auch fantastisch, dass du dich so bereitwillig sozusagen, also weil du gerade sagst, du hast immer ein schlechtes Gewissen, finde ich, musst du überhaupt gar nicht haben, weil es braucht ja immer jemanden, der das Licht anmacht. Ne? Also es ist, man tappt immer so im Dunkeln, ne? Was ich gerade meinte, man spürt immer so ein gewisses Unwohlsein. Ach, irgendwie, warum, irgendwie. Und wie du sagst, niemand sagt offen, Literatur von Frauen ist Mist, außer Reich Ranitzky, wenn man das bei dir nachliest. Aber es braucht eben immer jemanden, der das Licht anmacht und der uns sozusagen die Möglichkeit gibt, es halt so zu sehen. Und wie erlebst du, also du hast jetzt gerade schon so deine Lieblingsreaktion irgendwie genannt, gibt es, also ich weiß nicht, inwiefern du das erzählen oder drüber sprechen möchtest, gibt es auf der Kehrseite etwas, was du teilen kannst, wo du manchmal dachtest, oh Gott, ich habe keine Lust, schon wieder diese Diskussion zu führen auf der Bühne oder wo jemand dich herausfordert und sagt, also zum Beispiel, weiß nicht, ich habe zum Beispiel mal vor 2 Jahren mit einem Kollegen, der auch journalistisch tätig ist in der Buchbranche und der wirklich Stein und Bein geschworen hat, wir haben kein Frauenproblem in der Literaturbranche. Ich glaube, es geht
also, zu diesem. Ich muss sagen, ich hatte da Schlimmeres befürchtet. Ich glaube, dass das mir alles nicht so ins Gesicht gesagt worden ist und nicht so bei mir ankommt. Dass, also was ich am ehesten erlebt habe, aber auch viel mehr am Anfang, also das heißt eigentlich auch bevor das Buch da war. Ich war ja ein bisschen mit dem Thema schon vorher unterwegs und als das Buch da war, ist das eigentlich dann wirklich weniger geworden, dass das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird oder sich auch Einzelne sehr berufen fühlen, das jetzt zu widerlegen. Das hat alles eigentlich nur vorher stattgefunden und danach ist bei mir nicht mehr so richtig was angekommen.
Aber das
und
ist
ich war da wirklich, auf einiges gefasst. Also das hatte mich darauf auch durchaus ein bisschen vorbereitet. Aber da muss, und das habe ich auch gelernt, muss man natürlich auch ein bisschen darauf achten, mit wem man sich überhaupt auch zusammensetzt oder zusammensetzen lässt. Ne? Also weil wenn so eine Podiumsrunde zum Beispiel so zusammengesetzt ist, wie halt so Fernseh-Talkshows, also zusammengesetzt werden, Polit-Talkshows, dass immer alle Meinungen vertreten sind, dann kommt man halt nicht weiter, dann erzählt man immer wieder nur das Gleiche und muss sich letztlich immer rechtfertigen. Und wenn man halt nur mit denen zusammensitzt, die gewisse Studien zur Kenntnis genommen haben und informiert sind, dann kann man halt gemeinsam weiterdenken. Und da wird es eigentlich erst spannend. Und das sind auch immer so die Runden, die mir am meisten Spaß machen. So viele davon gab es nicht, aber das finde ich eigentlich immer am bereicherndsten. Und sich, also für mich selbst sowieso, aber sicher auch für die Zuhörenden.
Auf jeden Fall, also gerade auch für dich selber, dich in eine Runde zu begeben, wo du das Gefühl hast, ah, da fruchtet was und da werden Gedanken ausgetauscht und sowas. Und wenn ich das so ganz direkt fragen darf, wie gefällt dir diese Rolle als Vorläuferin und Fahnenschwenkerin für die Frauen in der Buchbranche? Ich meine, du hast die ja nicht ausgesucht, du hast das Buch geschrieben, ja. Es war, jetzt wissen wir, es ist ein bisschen Auftragsjob eigentlich gewesen, aber
Nee,
aber der Artikel und der Stups.
Ach so, aber der Artikel ja auch, weil Berit wusste, dass ich an dem Buch sitze, ne?
Okay, ach so, okay, alles
klar. Also das, ich jetzt, so war die Reihenfolge,
standen gerade.
Dass das Kapitel so ins Buch gekommen ist,
okay.
Das war dann so dadurch befruchtet. Ich wusste vorher nicht so richtig, was auf mich zukommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich zu so vielen Veranstaltungen eingeladen werde und so. Ich hatte auch, ich kenne zwar die Branche lange und gut, aber ich hatte nie, ich habe nie im Sachbuch gearbeitet. Ne? Mhm. Ich habe immer in der Belletristik gearbeitet und so. Und das war mir gar nicht so klar alles irgendwie. Man weiß es vorher ja auch nicht.
Nee, man kann es ja nie wissen.
Hätte auch ganz anders kommen können. Und also das grundsätzlich, das war aber auch schon in der Schule und in der Uni so, ich stehe ganz gerne vorne und erzähle was. Das ist einfach, das mag ich ganz gern.
Ja, super.
aber es wird auch schnell langweilig, wenn das immer das Gleiche ist und immer die gleichen Stellen vorlesen oder so würde ich, also das, da versuche ich dann auch zu variieren und so. Also das, ja, ich Letztlich bin ich immer mehr Forschung als Lehre sozusagen. Das macht mir eigentlich mehr Spaß. Aber es ist auch, ich freue mich jetzt auch drauf, ich habe ja jetzt monatelang geschrieben, und dann mal wieder rauszugehen und drüber zu reden und so ist dann auch mal wieder schön.
Also ich glaube, dass du, also habe ich ja jetzt nun auch selber im eigenen Leib kurz gesehen, gestern anhand der Nachrichten, und ich sehe das ja auch an deiner eigenen Social-Media-Präsenz, also deine Fanbase ist ja eine sehr große und treue und wir gehören alle dazu und sind einfach sehr dankbar. Gerade, also ich gehöre ja auch zum Beispiel zu denen, die nicht so gerne vorne stehen eigentlich und sich nicht so gerne auf die Bühne setzen, und umso dankbarer bin ich, wenn ich dann denke, so, ach ja, Nicole macht das schon. Das, also ja. Mein Themenbereich ist ja ein anderer, aber es ist ja irgendwie so, ich finde das, ich bin da sehr dankbar für, und ich weiß, dass es, also wir haben auch gemeinsame Freundinnen, von denen ich auch weiß, wir sind alle sehr dankbar, dass es dich gibt
ja,
mit deiner Arbeit.
Das kommt tatsächlich bei mir auch viel an. Also das hilft dann auch, wenn man dann zwischendrin mal das Thema als etwas müde ist, hilft das sehr, weil einfach mal klar wird, das hat aber wirklich eine Relevanz immer noch. Und ich finde, man sieht auch so an Dingen, die jetzt passiert sind in der Zeit nach dem Buch, also zum Beispiel jetzt diese sogenannte Mängelliste dabei, die es gab,
ja.
Von Charlotte Gneuss, ja, sowas würde es halt nie geben. Bei einem Mann würde nicht von Mängeln und von Fehlern gesprochen. Also dass diese Unterstellung, sie weiß ja gar nicht, was sie da getan hat, also dass das halt typisch ist für die Rezeption, gerade von auch jungen Autorinnen, gerade wenn Männer finden, da wird jetzt möglicherweise was überschätzt, weil die steht ja auf der Longlist und so. Also das ist halt mega typisch. Und das zum Beispiel bei der Frage, was hat das Buch bewirkt, das ist jetzt nicht wirklich breit eingesickert, ja, also das ist irgendwie, wo das alles anfängt. Oder auch wie weit es reicht, also auch beispielsweise beim Buchpreis für Kim de l'Horizon, dass das halt die Annahme, Kim hätte den Preis aufgrund irgendwie von Genderfragen bekommen, ist halt letztlich wieder genau das Gleiche. Es ist auch wieder, ist genau das Gleiche, was ich in meinem Buch beschreibe, nur nicht in Bezug auf Frauen, sondern auf Gender im weiteren Sinne, und das und bezieht sich ja auch auf AutorInnen, die dann, deren Literatur als politisch gelabelt wird, einfach nur, weil es um ihre Herkunft geht und die nicht weiß und biodeutsch ist oder so. Also das sind, das gehört ja alles dazu.
Ja, also ich meine, es hat leider Ingo Schulze nicht daran gehindert, diese Mängelliste zu verfassen. Darum geht es bei dieser Mängelliste, um diese Diskussion. Ich muss auch gestehen, dass das völlig an mir vorbeigegangen ist, wenn unsere gemeinsame Freundin Christine Bilkau mir da nicht von erzählt hätte. Und ich so, was? Und ich konnte das gar nicht glauben. Und ich habe dann auch.
Da sind mehrere komische Sachen passiert, ja, weil das dann eben auch irgendwie bei der Buchpreisjury gelandet ist und das war nicht Ingo Schulze und so. Also das ist schon.
Also irgendwas ist da merkwürdig. So, es gab ein Leak.
Ja.
So, ein Leak? Also ganz seltsam. Aber eben, also einerseits klar, ne, man kann immer sagen, so Mensch, guck mal, das steht doch alles schon in dem Buch und es ist immer wieder so. Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass es ja auch wahnsinnig frustig ist, eben zu sagen, so okay, aber es passiert trotzdem und irgendwie immer noch. Aber aber nichtsdestotrotz möchte ich nochmal sagen, wir sind alle sehr dankbar für dich, für deine Präsenz, für deine Arbeit und dafür, dass es dich gibt und dafür, dass wir uns immer auf dich berufen können. Und auch, also kann ich jetzt ja nur aus meinen eigenen Erfahrungen und aus unseren Hamburger Erfahrungen sagen, dass du auch immer so ein offenes Ohr hast für uns alle und irgendwie dir dann auch Sachen anpasst und so.
Ich bin viel ins Gespräch mit Menschen gekommen, dadurch auch Privates finde ich tatsächlich auch.
Ja, aber um zum Schluss jetzt nochmal, wir reden schon wieder so lange, weil du gerade, du hast diese schöne Überleitung selber gemacht, dass du sagst, du bist eigentlich mehr Forschende als Lehrende, und würde ich so gerne, weil ich habe auch witzigerweise, das war noch nicht mal beabsichtigt, heute in der Bücherei den dicken Wälzer Briefwechsel Max Frisch und Ingeborg Bachmann mitgenommen.
Ja.
Du hast fertiggestellt, heute habe ich es auf Instagram gesehen, ein Buch über die Frauen der Gruppe 47 mit dem großartigen Titel, warte, ich muss mal gucken, einige Herren sagten etwas dazu. Das ist ein großartiger Titel. Es kommt am 8. Februar bei Kiwi auch wieder raus. Und da interessiert mich jetzt natürlich auch, erzähl uns was drüber. Ich bin super gespannt. Es geht um Frauen außerhalb von Bachmann und Eichinger. Oder
genau,
um die auch.
Es geht darum, dass bei der Gruppe 47 eben auch wieder immer nur, wenn diese Geschichte erzählt wird, wenn Bücher darüber geschrieben werden, kommen da nur Männer drin vor, bis auf Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger. Und es waren halt viel mehr Frauen dabei. Und deshalb war so mein Ausgangsinteresse, ich hole mal die anderen hervor und schreibe mal über die. Die ursprüngliche Idee war aber einfach nur zu gucken, wer noch dabei war und die mal wieder ans Tageslicht zu holen. Und wie dankbar dieses Thema war und was ich dann alles gefunden habe, das hätte ich nie gedacht. Also weil ich eben, also nicht nur waren es wirklich einfach viel mehr Autorinnen, auch interessante Autorinnen, die auch Preise bekommen haben oder Bestseller geschrieben oder beides, wie Gabriele Wohmann beispielsweise, und die halt trotzdem heute, von denen heute praktisch niemand mehr redet. Und das ist jetzt noch eine von denen, wo man den Namen jedenfalls schon mal gehört hat. Und andere sind also in meinem Studium überhaupt nicht vorgekommen. Ruth Rehmann, Gisela Elsner ist noch eine bekanntere, Renate Rast, Elisabeth Plessen, die noch lebt. Das sind eine ganze Menge. Und was die da zum Teil erlebt haben, an Zumutungen, muss ich sagen. Also es gibt natürlich ist die Quellenlage schlecht. Ne? Konnte nur über das schreiben, wo ich überhaupt was zu gefunden habe. Und da wird aber deutlich, dass es doch mehrere sind, die auch hier oder da davon berichtet haben, was sie da so erlebt haben, auch an Übergriffigkeiten, aber auch wie dann über die geschrieben wurde, wenn über sie geschrieben wurde, wie insbesondere Hans-Werner Richter daran gearbeitet hat, wie bewusst oder unbewusst auch immer, diese Frauen nicht als Autorinnen zu erzählen. Ja, das ist so ein bisschen der Bogen, also dass am Ende eigentlich so ein bisschen rauskommt, und das erzähle ich halt aber dann konkret und auch im Detail, dass die eigentlich entweder als tragische Wesen erzählt wurden, wie Ingeborg Bachmann ja auch.
Ja.
Das ist ja eine große Autorin, das bestreitet auch niemand, aber halt keine, die man sich als Vorbild nehmen könnte, gut, weil sie immer so erzählt wurde, halt als ja auch als Verrückte und arm dran und so, ne?
Ja,
Und
wie
das ist
Virginia
so der
Woolf,
Nenner.
Plath, die alle, also alle ja auch, über die du deine Doktorarbeit geschrieben hast, denn auch, also Plath und
Ja.
Woolf gehörten ja auch dazu.
Erfolgreiche Frauen werden dann gerne erzählt, als hätten sie einen kompletten, als hätten sie ein Rad ab. Ja, oder halt als begehrenswerte Wesen, aber jedenfalls nicht als ernstzunehmende Autorin. Und so sind sie auch nicht behandelt worden, die Texte, die unheimlich, also die eindeutig die interessanteren Texte sind, weil sie total kritisch und total subversiv sind, die wurden gar nicht erst diskutiert. Und da dockt es halt auch wieder an bei meinem ersten Buch, warum wurden denn diese Texte nicht kanonisiert und warum wurden die nicht diskutiert, gesellschaftlich oder in der Gruppe oder literaturkritisch? Ja, weil man dann darüber hätte sprechen müssen, worum es da geht. Und da geht es halt auch ums Patriarchat, und da ging es besonders auch um die Kontinuität von nationalsozialistischen, faschistischen Vorstellungen in der Gesellschaft, in der Familie und in der Erziehung. Und
Entschuldige.
wahnsinnig, also es ist so viel spannender geworden beim Schreiben, als ich ursprünglich dachte, muss ich sagen.
Ich freue mich euch jetzt schon auf das Buch. Ich bin so gespannt, weil mich interessiert das ja auch, also Bachmann liegt schon immer in meinem Regal. Und tatsächlich jetzt durch die Aufnahme Vampire mit Simone Schaber, die Ilse Eichinger hier reingebracht hat, habe ich mich ein bisschen in Ilse Eichinger verliebt. Und die ist hier bei mir eingezogen. Und
Das
weil
war
ich
eine tolle Folge.
Danke.
Ganz besonders tolle Folge.
Es hat auch wirklich Spaß gemacht mit Simone, sich so, also es macht dann einfach immer Spaß, sich mit jemandem so in Rage zu reden, der auch selber so eine große Leidenschaft
Ja.
für das hat, was da passiert. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade eben, wie gesagt, ich habe diesen Briefwechsel gerade aus der Bücherei mitgenommen, er stand da einfach und ich habe gedacht, ach komm, schlepp doch die 5 Kilo mal nach Hause. Und ich habe vorhin kurz reingelesen. Ich muss echt sagen, ich meine, ich weiß, das Buch ist gut besprochen worden. Alle loben natürlich die herausgeberische Genauheit, also Genauigkeit und so. Das mag ja alles irgendwie so richtig sein. Aber wirklich, mir sind schon wirklich bei den ersten 2 Seiten schon, ist mir schon wieder ganz schlecht geworden. Weil ja auch hauptsächlich, das hat wiederum auch Gründe, was dann auch im Nachwort erzählt wird. Hauptsächlich Briefe von Frisch erhalten sind an Bachmann und nicht umgekehrt. Da habe ich dann an das Thema deiner Doktorarbeit gedacht, so wie die Männer im Nachhinein ihre Frauen zurechtschnippeln. um richtig gelesen zu werden. Und so sind mir, also, und dann finde ich es jetzt umso interessanter zu denken, okay, was war da noch los mit den Frauen? Und gleichzeitig fallen mir dann auch wieder diese Sätze ein, aus deinem Nachwort zu Mary Reynolds, aber auch, was du auch in deinem Buch eben schreibst, dass viele Texte einfach auf so komplettes Unverständnis stoßen, gar nicht so sehr, weil, ja, irgendwie, weil, also Unwillen, sondern einfach wie so, hä, worum geht's da? Ich verstehe
Ja,
es einfach
ja,
nicht.
ja. Und das ist ja total bis heute so. Also wenn du denkst an Christine Bilkhaus nebenan,
Ja.
wo männliche Gewalt
Ja.
so präsent ist und die meisten haben es einfach nicht,
Die Männer haben, die
also die
männlichen
meisten
Rezensenten
Kritiker
haben es nicht
verstanden.
gecheckt. Nein, das ist, also es ist unglaublich. Da, ja, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, weil ich so, das
Nee,
ist
ich war
was
fertig.
bis heute wirklich auch an diesem sehr tollen Buch, Christine, ich weiß, du hörst zu, großartiges Buch und ja, die Rezensionen dazu, die diese Gewalt an Frauen überhaupt nicht mitgelesen haben und einfach sich darauf konzentriert haben, dass es so um possierliches Landleben geht.
Völlig absurd.
Vollkommen
Wie
absurd.
ungenau kann man lesen? Ja.
Oder beziehungsweise, wie genau möchtest du es noch um die Ohren gehauen kriegen?
Ja, genau. Wie unsubtil muss es sein?
Das möchte man sich ja, ich meine, das gilt ja auch, das ist jetzt mehr so auf meiner, also in meinem, in Anführungsstrichen, Interessensgebiet, so bei POC-Literatur, wo man auch eben denkt, so, wie genau müssen wir euch Rassismus noch
Ja.
ausbuchstabieren? So, also seht ihr es wirklich nur, wenn irgendwie der Glatzkopf dem Türken mit der Hacke auf den Hals steigt, ja? Und irgendwie brauchen wir, also das ist ja auch so frustrierend, dass das einfach so, dass der Filter, durch den gelesen wird, so eng ist. Ist und so
Ja.
engmaschig und dabei, also in meiner Wahrnehmung, so eine große Faulheit bei oft Rezensenten, vielleicht auch Rezensentinnen herrscht, da mal so aus ihren gewohnten Mustern rauszulesen. Wie nimmst du das wahr, wenn du
Ja,
so.
ich glaube, fast Faulheit ist zu freundlich, weil ich erlebe das immer eher als Abwehr.
Ja,
Also wirklich
okay.
auch psychologisch gemeint, dass da eine große, also ja, ein Unwille und auch eine Unfähigkeit ist, sich damit auseinanderzusetzen, um das halt in bestimmte Bereiche schieben zu können, mit denen man sich nicht befassen muss. Also dass von dieser Gewaltpyramide, ob es jetzt um Rassismus geht oder um Sexismus, eben immer nur die Spitze gesehen wird und was da worauf aufbaut und was die Basis ist und dass das mit dieser Art Abwertung losgeht und dass die breite gesellschaftlich akzeptierte Basis ist für Mikroaggressionen, für tatsächliche, also ne, wie so eine Stufe der Gewalt bis hin zum Mord auf der anderen aufbaut, das will halt irgendwie nicht gesehen werden.
Ja, du schreibst das in Frauenliteratur ja auch ganz schön, dass es um gesellschaftliche Traumata, die beschrieben werden. Also da geht es, glaube ich, vor allem um amerikanische Literatur, um schwarze amerikanische Literatur, aber auch um Literatur von Frauen, weil das sozusagen nicht in das Weltbild passt, was perpetuiert werden soll,
Genau.
durch irgendwie die Herausgabe von Literatur.
Ja,
Und
man möchte glauben, zum Beispiel Gewalt gibt es nur im Osten. Nur Ausländer schlagen ihre Frauen.
Ja.
Das möchte man halt glauben. Und dann redet man halt über den Rest nicht und versteht den Rest irgendwie lieber nicht. Und das sind eben einfach sehr oft Autorinnen, die das in ihren Texten schreiben, wie beispielsweise eben auch Dennis Ode diesen Mythos angetastet hat. Hier kann ja jeder was werden in der Gesellschaft, wenn er sich nur ordentlich anstrengt, auch MigrantInnen. So, dann kriegt sie das halt von Dennis Scheck um die Ohren gehauen, dass sie nicht schreiben kann und überhaupt nicht versteht, was sie da macht. Und das ist ja nun wirklich Quatsch,
Ja,
ne?
total.
Weil man darüber nicht reden will und seine Erfahrungen ganz andere sind.
Ja, aber also das meinte ich eben, dieser Fokus darauf, meine Erfahrung ist das Nonplusultra, wenn ich lese und eigentlich die ganze Zeit nicht, sich immer nur selber suchen oder abgleichen wollen und dann sofort so einen Irritationsmoment zu haben, wenn da irgendwas ist, was mit mir macht, aber ich bin mir nicht so ganz sicher und das dann so abzuwehren und dass man das eben so klar sehen kann an so vielen Enden und Ecken und ja, also darüber könnten wir könnten jetzt hier, glaube ich, 80 Beispiele in der nächsten Stunde raushauen. Das ist so, aber das meinte ich eben. Also du hast so eine sehr positive Art und Weise zu sagen, so hey, und das ändert sich und dadurch können wir es jetzt einordnen. Und bei mir ist es das Gegenteil, mich frustet das.
Ja.
Warum ändert es sich nicht? Und
Also, werde ich auch öfter gefragt bei Lesungen, wie ich das eigentlich aushalte, mich damit
ja.
zu befassen und dann immer wieder darüber zu reden. Und ich glaube, bei mir ist es wirklich so, dass das eine totale Bewältigungsstrategie ist, mich damit zu befassen und das zu verstehen, weil man es dann einordnen kann. Also, ne, weil das dann einfach, wenn du die Struktur erkennst, dann ist es besser zu verstehen. Und irgendwie, also sicher ist damit auch so ein bisschen so naiver Glaube verbunden, ja, wenn wir das alle verstanden haben, dann wird es besser. Das ist natürlich nicht so, weil da noch Macht und andere Interessen im Spiel sind. Aber ich kann es nicht anders angehen als so. Und mir persönlich hilft es.
Ich bewundere das. Also ich finde es großartig. Es ist so dieser John Didion-Moment, ne? Wenn ich irgendwas genau anschaue, dann ist es weniger scary.
Ja,
und das,
total,
ne,
ja.
Also sehe ich auch so. Ich habe, glaube ich, nur einfach eine sehr geringe Frustrationstoleranz, weil ich immer denke, okay, ich habe es jetzt verstanden. Warum habt ihr das noch nicht verstanden?
Ja, klar.
Aber umso, also ich, wie gesagt, ich werde weiter dein Loblied hier, könnte ich jetzt die ganze Zeit singen. Was ich nochmal ganz kurz fragen wollte, es ist aber wieder so zurückgespult. Du hast gerade kurz darüber gesprochen, als du über das neue Buch gesprochen hast. Wie die Frauen der Gruppe 47 erzählt wurden von den Herren. Hast du da ein Beispiel an der Hand? Das interessiert mich jetzt. Also so wie, was müssen wir uns da vorstellen? Wie wurde über die geredet?
Es gibt, also ich meine vor allem die Bücher über die Gruppe 47,
okay.
die da vorkamen. Und dann gibt es natürlich aber auch, also von... es gibt verschiedene Fälle, wo Autoren die Frauen als Material benutzt haben, Romane über die geschrieben haben beispielsweise und dann über Rezensionen bis hin zu Nachrufen. Ne? Also einfach was für ein Bild von diesen Frauen wurde da in die Öffentlichkeit getragen, auf den unterschiedlichsten Wegen, Essays, alles Mögliche.
Nachrufe, ja, stimmt, aber sowas denkt man immer gar nicht nach, klar.
Oder auch so Anthologien, wo es dann mal Artikel über die Autorin gibt oder so und wo dann halt auch wahnsinnig viel von ihrer Erscheinung und von ihrer Sexualität und sonst was einem die Rede ist, wo du jedes Mal wieder denkst, ja, und hat die eigentlich was geschrieben? Oder auch beispielsweise bei Gisela Elsner gab es diesen Film von Oskar Röhler, ihrem Sohn, und mir fällt gerade der Name nicht ein. Jedenfalls,
Google ich, schreiben wir in die Notizen, in die Shownotes.
Fällt mir leider gerade nicht ein.
Macht nichts, das finde ich raus.
Da wird sie halt auch überhaupt nicht als Autorin erzählt. Da wird sie nur als irgendwie erbärmliche Frau, die aus der Zeit gefallen ist und ein bisschen wirr ist, erzählt. Und da kommen keine Bücher vor, da kommt kein Schreiben vor, da kommen ihre wohlinformierten, politischen, kritischen Ansichten nicht vor. Und das ist dann halt, der Film war super erfolgreich, das ist dann halt das Bild, das hängen bleibt.
Es ist ja wie mit all diesen Filmen, die von Männern über mythische Frauen Gestalten gemacht werden, sei es jetzt Marilyn oder Jackie O, was mir dann immer so einfällt, ich so, ja, ihr habt da alle irgendwie eure Fantasien von diesen isolierten, leidenden Frauen gemacht und wie sehr das jetzt der Realität entspricht, weiß man ja also dann immer einfach auch nicht. Und dass du gerade Nachrufe gesagt hast, das wird mich jetzt weiter beschäftigen, das werde ich jetzt mitnehmen in den Abend, weil da hast du ja nun überhaupt gar keinen Mitspracherecht, ganz offensichtlich. Es sei denn, du hast ihn vorher selber verfasst und irgendwie schon an die FAZ geschickt.
Das haben tatsächlich, das ist witzig, das haben zwei von den Autorinnen
echt
gemacht vorab. Also nicht, damit der dann als Nachruf veröffentlicht wird, sondern auch jeweils, glaube ich, einer für eine Anthologie. Und es jetzt, führt jetzt zu weit. Aber jedenfalls, wo sie diese unverstanden sein, also schon antizipieren. Weil es natürlich zu Lebzeiten auch schon so war. Und der Film über Hannelore Elsner heißt Die Unberührbare.
Ah, okay, Die Unberührbare. Das
heißt, das ist mit Hannelore Elsner, die Namensgleichheit ist Zufall.
Ja. Das schreiben wir alles in die Shownotes, wie alles andere, wo wir hier geredet haben. Nicole, ich könnte mich ja stundenlang mit dir unterhalten sowieso, aber ich habe deine Zeit in Anspruch genommen und ich danke dir sehr.
Das war sehr schön.
Das hat mich gefreut. Das freut mich sehr. Und wie gesagt, du bist dir unseres ewigen Dankes sicher für dein Engagement für uns. Und wir hoffen, wir können es dir irgendwann in irgendeiner Form zurückgeben.
Oh, ich danke dir.
Ich danke dir, Nicole. Und bis ganz bald und alles Gute für die Reihe.
Danke dir.
Danke dir.
Das war die neue Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Diesmal mit der Autorin, Übersetzerin und Herausgeberin Nicole Seifert. Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eurer Wahl abonniert, ein paar Sternchen hinterlasst, uns unter vampire-podcast auf Instagram folgt und Vampire teilt und weiterempfehlt. Außerdem auch nochmal die Ankündigung zur Live-Show. Am 31. Oktober diesen Jahres könnt ihr in Bremen dabei sein, wie ich live auf der Bühne mit der Autorin Slata Rochal eine neue Episode aufnehme. Anmeldung unter Globale Literaturfestival Bremen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Nun euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Rasha Khayat, Schriftstellerin, Übersetzerin und Erfinderin von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben.